Ja, ich begrüße euch auch im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu unserem Gottesdienst. Auch unsere Gäste herzlich willkommen wieder. Schön, dass ihr heute wieder da seid. Wir hatten jetzt in dem letzten Beitrag ein wichtiges Thema angesprochen worden. Wurde angesprochen, ja, wenn ich nicht mehr kann, dann tritt Gott in den Vordergrund und dann kann Gott wirken. Und so ein bisschen geht es heute auch in diese Richtung. Aber bevor wir dann zu dem eigentlichen Text kommen, stellt euch mal so eine Situation vor. Ihr seid mit dem Auto unterwegs. Und was ist denn da wichtig beim Autofahren, damit ihr wirklich sicher dahin kommt, wo ihr ankommen sollt? Natürlich wichtig ist, dass man so den Blick auch für die richtigen Dinge da hat. Also zuerst schaut man sich den Weg an, auf dem man fährt. Und ja, das ist schon wichtig, dass man der Straße folgt. Und zum Beispiel, wenn ihr in einer unwirklichen Gegend unterwegs seid, irgendwo im Gebirge, dann ist es schon fatal, wenn die Straße nach links abbiegt und rechts ist der Abgrund. Wenn man nicht darauf achtet und weiter geradeaus fährt, dann stürzt man ab. Aber auch wenn ihr in so einer Stadt unterwegs seid, wo alle Straßen einfach nur die meiste Zeit geradeaus führen, ist es dann wichtig, dass man nicht nur die Straße im Blick hat, sondern auch die Umgebung. Andere Verkehrsteilnehmer, die vielleicht auch nicht immer sich an die Regeln halten. Wie schnell kann es passieren, dass jemand einem die Vorfahrt nimmt? Dann muss man da auch darauf aufpassen. Fußgänger können auf die Fahrbahn laufen. Die möchte man ja auch nicht unbedingt mitnehmen. Und der dritte Blick, den wir haben müssen beim Autofahren, ist das Auto selbst. Die modernen Fahrzeuge sind ja alle mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Das sind immer Warnanlagen, wenn irgendwas nicht stimmt. Naja, wenn unser Tank leer geht, dann blinkt das irgendwann mal, dann wissen wir müssen nachtanken. Wenn irgendwas mit dem Öl nicht mehr stimmt, dann blinkt das auch, dann muss das Öl ausgetauscht werden. Und so, wenn wir das ignorieren würden, diese ganzen Warnmeldungen, ja, wo würden wir dann eines Tages sein? Dann hätten wir ein Auto, das nicht mehr fahren kann. Schlimmstenfalls würde irgendwann mal während der Fahrt eine Bremse versagen oder sonstiges. Das Auto könnte anfangen zu brennen. Also das ist nicht gut, wenn wir solchen Blick für das Auto auch nicht haben. Und wenn es schon für das Autofahren gilt, wie viel mehr gilt das für unser gesamtes Leben? Dass wir den richtigen Blick haben, dass wir in die richtige Richtung sehen und vor allem, dass wir unser Ziel klar vor Augen haben. Und heute beschäftigen wir uns mit einem Text, wo das ganz wichtig ist und wo der Mensch, um den es geht, diesen Blick einfach nicht mehr so hat, wie er es haben sollte. Wir sind jetzt immer noch bei der Geschichte von Elia und heute kommen wir an eine Stelle, wo wir mehr als alles andere den Satz im Jakobusbrief verstehen, wo steht, Elia war ein Mensch mit Gemütsbewegungen wie wir. Elia war ein Mensch wie ich und du. Er hatte seine Höhen und er hatte seine Tiefen. Und heute sehen wir einen ganz anderen Elia als wie den wir bis jetzt kennengelernt haben, als einen mutigen, starken Menschen, der keine Menschenfurcht hat, der vor Könige tritt, der alles riskiert und der so ein Glaubensheld ist und eine Gebetserhörung nach der anderen erlebt. Heute sehen wir einen Elia, der sich eben ganz anders gibt. Und die Geschichte steht im ersten Buch der Könige im 19. Kapitel. Ich lese gerade vom Anfang an vor, 1. Buch der Könige, Kapitel 19, und ja, die ersten 18 Verse sind diejenigen, die wir heute betrachten werden. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte, und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit deiner Seele tue, wie einer von diesen Seelen. Als er das sah, machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging eine Tagesreise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe, und sagte, es ist genug. So nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich und schlief unter dem Ginsterstrauch. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sagte zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und sieh, neben seinem Kopf lag ein geröstetes Brot und statt ein Krug mit Wasser. Als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sagte, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis an den Berg Gottes, den Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sagte zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sagte, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, mir mein Leben zu nehmen. Er sagte, geh hinaus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und sie, der Herr, ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel und ging hinaus, trat in den Eingang der Höhle. Und sieh, da kam eine Stimme zu ihm und sagte, was tust du hier, Elia? Er sagte, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine alte Ehre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sagte zu ihm, geh wieder deines Weges nach der Wüste von Damaskus, geh hinein, salbe Hazael zum König über Syrien und Jehu, den Sohn Nimschis, sollst du zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehoah, sollst du zum Propheten salben an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entkommt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entkommt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen, 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht vor Baal gebeugt haben, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Ein schwieriger Text, wenn man das so sieht. Um den Zusammenhang noch ein bisschen zu erwähnen, Elia ist vorher auf dem Berg Karmel. Er führt eine Probe durch, wer jetzt der richtige Gott in Israel ist. Denn Israel ist ja vom wahren Gott abgefallen und der aktuelle König, der dort herrscht, der König Ahab, der hat einen Götzendienst dort eingeführt. Und naja, jeder macht das so, wie er es will aus dem Volk Israel. Viele haben ihren Gott zwar nicht ganz vergessen, aber den Baal, den König Ahab verehrt, den verehren sie auch. Und so fordert Elia erstmal das Volk Israel auf, sich zu entscheiden. Entscheidet euch, welchen Gott wollt ihr dienen? Wer ist der richtige Gott? Das Volk sagt nichts und Elia sagt, wir machen eine Probe. Wir bauen Altäre auf und der Gott, der jetzt mit Feuer antwortet, der ist dann der richtige Gott. Damit sind alle einverstanden. Und natürlich bekennt sich Gott zu Elia, antwortet mit dem Feuer und das Volk Israel sieht die Gottesmacht und sagt, ja, das ist unser Gott, den wollen wir anbeten. Und nach diesem hervorragenden Sieg passiert diese Geschichte. König Ahab ist dann wieder zurück, erzählt seiner Frau, was passiert ist, ne? Und Isabel sagt, naja, das geht nicht. Das ist seine Frau, kommt aus einem Land, wo dieser Baal verehrt wird. Und die sagt, diesen Elia, den muss ich beseitigen. Und auf einmal benimmt er sich nicht so, wie wir es von Elia kennen, sondern ganz anders. Und woran liegt das? Also, so, was ist denn der Auslöser von seiner Krise, in der er dann plötzlich steckt? Und wir sehen hier, Elia hatte bestimmte Erwartungen an diesen Tag. wo er dann auf dem Berg Karmel war, wo dann Gott mit Feuer geantwortet hat, wo er wirklich dem Volk Israel beweisen konnte, wer der richtige Gott ist. Und die erste Erwartung, die er hatte, war, dass das Volk sich zu Gott bekehrt. Das sehen wir aus seinem Gebet, den er dann spricht. Im Kapitel vorher steht, bittet Gott Elia, lass heute bekannt werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht. Und weiter steht es, dass das Volk wisse, dass du Herr Gott bist, damit du ihr Herz zu dir bekehrst. Also er bittet darum, dass das Volk den Irrtum erkennt und sich wieder Gott zuwendet. Und anscheinend ist es ja so passiert. Erstens haben sie sich öffentlich bekannt zu Gott, noch im Beisein der feindlichen Propheten, die dann da waren, dieser Priester, die dem falschen Gott gedient haben. Und zweitens hat das Volk Israel auf Elias Aufforderung hin diese Priester beseitigt, wenn man das so ganz nett ausdrücken will. Die haben dadurch zum Ausdruck gebracht, dass es ihnen ernst war, dass es nicht so ein sporadischer Ausdruck war, sondern dass sie bereit waren, sich von diesen Priestern und dementsprechend auch von dieser falschen Religion sich zu trennen. Und das Zweite, was Elia wollte und wo er die Erwartung dran hatte, dass auch Ahab als der König von Israel auch diese Wandlung mitmacht und dementsprechend auch Reformen im Land voranbringt. Elia hat nicht erwartet, dass das von einem Tag auf den anderen passiert. Aber Ahab als der König ist dafür zuständig, dass im Land wirklich gottesfürchtig das Volk lebt. Und das, was dann kommt, sagt ihm, dass seine Erwartungen nicht erfüllt wurden. Zumindest jetzt nicht teilweise nicht erfüllt wurden. Ahab hat zwar wahrscheinlich, müssen wir annehmen, auch damit eingestimmt, als das Volk Israel sich zu Gott bekannt hatte. Aber daraus, was seine Frau jetzt macht, kann Elia ganz deutlich sehen, dass Ahab das gar nicht so ernst nimmt. Er lässt seine Frau gewähren, Elia zu bedrohen. Und daraus schließt er, dass Ahab sich nicht wirklich zu Gott bekannt hat. Und er kennt auch sein Volk. Das ist ja, Ahab ist ja nicht nur irgendein Mann, der sich nicht zu Gott bekannt hat. Er ist der König. Und wenn der König das nicht macht, heißt das, der wird auch an dem ganzen Baalskult auch nichts ändern. Und wenn er sich nicht daran sich nichts ändert, dann wird es nicht lange dauern, bis auch die anderen Menschen sagen, naja gut, da war mal was auf dem Berg Karmel, da haben wir mal was erlebt, aber das interessiert uns nicht mehr. Wir werden wieder, wenden uns wieder dem Kult zu, der jetzt staatlich verordnet ist. Und so hat Elia wirklich, steht er vor seinen Erwartungen, die nicht erfüllt wurden. Aber reicht das aus für eine Krise? Was war denn wirklich die Ursache? Das war ja, diese unerfüllten Erwartungen waren so der Auslöser dafür, aber die eigentliche Ursache geht ja viel tiefer. Und wenn wir das, wenn wir betrachten, woran das wirklich lag, dass Elia sich jetzt wirklich so, wirklich in die tiefe Depression gefallen ist, wenn man das aus diesem Text liest, müssen wir erstmal feststellen, die Erwartungen, die Elia an diesen Tag hatte, waren ja nicht falsch. Es war etwas, was er durchaus erwarten durfte. Gott hat ja ihn ja geantwortet mit Feuer. Und so durfte er schon erwarten, dass sich das Volk zu Gott bekehrt hat. Gott hatte dann auch den Regen gegeben, um den Elia dann gebeten hatte. Und daraus konnte Elia auch schließen, dass jetzt alles in Ordnung war. Und Ahab war genauso mittendrin dabei. Also Gott kann die Herzen eines jeden Menschen verändern. Und genauso hätte es auch sein können, dass Ahab jetzt diese Begebenheit zum Anlass nimmt, mit seinem alten Leben radikal aufzuräumen, seine Frau zurechtzuweisen und den Baalskult von dem Land zu verbannen. Nun, das ist nicht passiert. Und lag das vielleicht daran, dass dass Elia so ängstlich war, dass ihm so eine Drohung jetzt wirklich zu schaffen macht? Das kann es aber auch nicht sein. Denn wenn wir bedenken, wie er zum ersten Mal hier auftritt, vor König Ahab, das ist mitten in der Verfolgung, wo alle Propheten, die sich zu Gott bekennen, von seiner Frau gejagt und getötet werden. Er geht dann zum König hin, er bekennt sich als jemand, der vor Gott steht, bekennt sich eindeutig zu dem Herrn Und er sagte auch eine Botschaft, die sehr unbequem ist, die den König auch schlecht dastehen lässt. Und er weiß genau, dass er da, sich dadurch in Lebensgefahr begibt, und an dieser Stelle bringt es ihm jetzt nicht wirklich, es kümmert ihn nicht. Gott hat es ihm aufgetragen und so macht er das auch. Auch im weiteren Verlauf muss er immer wieder sich in komische Situationen begeben, wo Gott ihn irgendwo hinschickt, wo wir nach einem menschlichen Ermessen denken, warum soll er das machen? Erst soll er von der Zivilisation weg an so einen Bach, sich von Raben versorgen lassen, ganz ungewiss. Elia glaubt Gott, Elia macht das und erlebt dadurch Gottes Segen. Dann später soll er zu den Feinden nach Zapat und sich von einer Witwe versorgen lassen, wo er davon ausgehen muss, dass die selber nichts hat. Elia macht das, obwohl das rein menschlich unlogisch ist, und erlebt dort auch sein Wunder mit Gott. Und so zieht sich das durch, und hier plötzlich durch diese Situation, Elia ist total verängstigt, verzweifelt. Also es liegt auch nicht daran, dass er ein ängstlicher Typ ist, überhaupt nicht. Und Menschenfurcht kann es auch nicht sein. Also Elia zeigt bis dahin zeigt er überhaupt keine Menschenfurcht. Und was wir gleich sehen werden, das, was sich bei Elia geändert hat, ist einfach seine Blickrichtung. Vorher war das so, Gott sagt und Elia geht hin. Gott sagt und Elia macht. Warum? Weil er nicht auf die Umstände geschaut hat, die schwierig waren. Er hat nicht auf die anderen Menschen geschaut, die ihn vielleicht bedroht haben. Er hat einfach auf Gott geschaut. Und er wusste, dass er vor diesem lebendigen, vor diesem wahren Gott steht, im Vergleich zu den anderen Kulten, die es da damals im Land gab. Er steht auf der richtigen Seite. Er steht vor dem richtigen Gott. Und ganz egal, was von ihm da verlangt wird, er macht es. Und hier ändert sich das. Aber wenn wir genau nachlesen, ist es nicht erst dann passiert, wo er von dieser Drohung hört, von der Königin Isabel. Es ist schon auch vorher, auf dem Berg Karmel hat er etwas gesagt, einen ganz wichtigen Satz, den man so vielleicht einmal überliest, und wäre dann die nachfolgende Geschichte nicht passiert, würde man das gar nicht so zur Kenntnis nehmen. Aber im Kapitel 18, als dann noch bevor es zu dieser Probe kommt und das Volk auffordert, sich zu Gott zu bekennen, das Volk schweigt, sagt er einem diesen wichtigen Satz, der auch im weiteren Verlauf auch nochmal vorkommt. Und zwar sagt er zu einem Volk: Ich bin allein übrig geblieben. Ist das denn eine richtige Information? Ist das denn so, ich sag mal, rein vom Fakten her so korrekt? Nein, auch zu diesem Zeitpunkt stimmt das nicht mehr. Denn kurz vorher begegnet er Obadja, der ihm sagt, dass er zumindest 100 Propheten, die noch zu dem Gott stehen, versteckt hat. Das heißt, es sind mindestens 102 Leute. Also Obadja selber war gottesfürchtig, Elia ist gottesfürchtig und noch mindestens 100 weitere Menschen, die sich noch zu Gott halten. Also er ist definitiv nicht allein. Und trotzdem sagt er das. Man könnte jetzt meinen, wenn man die nachfolgende Geschichte nicht kennt, dass damit gesagt ist, dass er jetzt in dieser Situation alleine steht. Er steht auf dem Berg und neben ihm steht ein Volk, das schweigend und passiv ist, das einfach keine Entscheidung treffen will. Neben ihm steht der König, der dafür gesorgt hat, dass dieser Götzendienst ins Nordreich Israel kommt. Und neben ihm stehen auch diese über 400 andere Propheten, falschen Götzen, die das Volk verführen. Und so in dieser Situation, klar, Elia steht auf dem Berg, von allen Anwesenden alleine für den Herrn, und der Rest ist entweder passiv oder aktiv gegen ihn. Aber es geht viel tiefer. Dieses Alleinsein oder allein übrig geblieben sein, bezieht Elia nicht nur auf diese Situation, sondern auf sein ganz allgemeines Empfinden. Er hat schon so viel mit dem Herrn erlebt. Er hat schon so viel getan und er hat schon so viel gesehen bei den anderen Menschen, bei seinem eigenen Volk, wie er sich nach und nach von Gott abgewendet hat. Dass er der Meinung ist, er wäre wirklich allein. Er ist fest davon überzeugt, dass er der Einzige ist, der wirklich sich noch zu Gott hält. Und die Tatsache, dass da noch jemand irgendwo versteckt ist, der noch zu Gott hält, interessiert ihn gar nicht. Und vielleicht haben wir an dieser Stelle schon so ein bisschen Nachsehen mit Elia, weil wir selbst so etwas schon mal erlebt haben. Wenn wir in so einer Situation selbst stecken, wo unsere ganze Umgebung gegen Gott eingestellt ist, wo wir wirklich als uns alleine fühlen gegen den Rest der Welt, wenn wir jemanden vom Glauben erzählen, wenn wir alleine in dieser Welt, die alles andere als gottesfürchtig ist, leben müssen. Diese Gedanken haben wir doch immer wieder, dass wir uns in manchen Tagen fühlen, als wären wir wirklich alleine. Und als es damals an Berg Karmel passiert, sieht Gott das natürlich auch. Er sieht in Elias Herz und Elia ist gottesfürchtig, Elia steht zu dem Herrn, aber das ist so der Keim, der da schon in ihm schlummert. Und weil Gott Elia liebt und weil er ihn als Propheten noch gebrauchen will und weil er ihn nicht einfach so, nicht mit diesem kleinen Gedanken untergehen lassen will, sorgt Gott dafür, dass Elia in diese Krise reinkommt. Und dieses Alleinsein zieht sich dann weiter fort, wie wir in diesem Text weiter gelesen haben. Als Elia dann vor Gott steht und von ihm gefragt wird, was machst du da? Da sagt er auch, ich bin allein übrig geblieben. Er sagt es zweimal. Und das beweist, dass er da in dieser Situation wirklich einfach nicht weiter weiß. Und Elia hat jetzt diesen falschen Blick